Hallo Eike, hallo Klaus.
Guten Morgen.
Hallo Mirja.
Heute, wisst ihr ja schon, was wir uns vorgenommen haben. Wir sprechen über unser Verständnis von Erfolg, Verantwortung und man kann auch sagen von Wirkung. Und haben uns vorgenommen, nicht nur das Ganze in wissenschaftliche Theorie hier heute in unserer aktuellen Z-hoch-3-Folge zu machen, sondern echten Impulsen kulturellen zu senden. Und in der Vorbereitung war klar, wir nehmen uns ein Buch zur Hand und sprechen darüber heute mal. Das heißt Moralische Ambition von Rutger Bregmann und stellt so die unbequeme Frage, wenn man so sagen kann, was wäre, wenn wir unseren Ehrgeiz, unsere Eigenmotivation, unser Energielevel mal neu ausrichten würden? Und ja, vielleicht macht es Sinn, gleich am Anfang noch zwei Sätze zum Autor zu sagen. Rutger Bregmann ist ein Historiker und Journalist und vor allem dafür bekannt, große gesellschaftliche Fragen, ich würde sagen, bewusst zugespitzt zu formulieren. Und jetzt habe ich ein ausführliches Intro gegeben und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich fragt, warum dieses Thema und warum dieses Buch Moralische Ambition genau jetzt und heute hier in 2026. Was würdet ihr demjenigen antworten?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Das machen wir ja sonst in unserem Podcast sehr selten. Ich kann mich nur einmal erinnern, dass wir ein Buch in den Mittelpunkt einer Sendung gestellt haben. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wer von uns dreien das vorgeschlagen hat. Womöglich war ich es sogar. Und es dann aber sofort irgendwie genickt wurde und zu sagen, ja, das ist ein gutes Thema und ein Buch, das diesen Anstoß gibt. Und ich könnte jetzt noch dazu sagen, dass es mir auch immer wieder mit unseren Studierenden so geht, dass ich das Gefühl habe, ich will denen nicht einfach irgendwelche Fakten vermitteln, sondern ich will mit denen gemeinsam daran arbeiten, was ist eigentlich der Sinn von all dem? Was ist der Sinn dieses Studiums, dieser Ausbildung und was macht man hinterher damit? Geht es einfach nur darum, irgendwo einen gut bezahlten Job zu finden? Oder hat man sich vielleicht doch noch mehr dabei überlegt? Und das ist ein großes Thema, gerade vielleicht für die junge Generation.
Und Bregmann ist ja vielen bekannt ja geworden so dadurch, glaube ich, ich habe mich noch mal so ein bisschen durchs Netz geguckt, 2019 war, glaube ich, auch in Davos, wo er relativ aktiv und relativ direkt in Talkshows darauf bestanden hat, dass doch endlich mal zur Sache diskutiert wird und dass man endlich mal sich klar machen sollte, welche realen Gefahren der Klimawandel birgt etc. pp. Also er hatte so mehrere Auftritte so zwischen Stand-up-Comedian und Guerilla-Marketing, aber immer im Dienste der guten Sache, also so im Dienste des Impacts. Also wir sind hier in Davos auf ganz weit oben auf dem Berg, auf dem Zauberberg, und hier muss jetzt was passieren. Und daher kenne ich da, ich glaube, seitdem ist er auch vielen Leuten als Figur bekannt, seit 2019 mehr oder weniger.
Das stimmt tatsächlich, da ist er mir auch das erste Mal über den Weg gelaufen und das ging ja viral. Er ist halt schon auch ein sehr guter Vermarkter seiner selbst und seiner Ideen, aber das ist ja auch nicht verboten. Und ja, er hat sich einfach nur in so einer Talkshow er hat es immer wiederholt, das ist, die Probleme der Welt sind ganz einfach zu lösen. Tax the rich, taxes, 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 die Milliardäre müssen zur Kasse gebeten werden und dann ist Geld für alle anderen Dinge da, um die Ungleichheit in der Welt zu bekämpfen. Und ich dachte damals schon so einfach kann es sein, ja, so einfach wirst du prominent, indem du einfach den Mund aufmachst und sagst, was deiner Meinung nach in der Welt verbessert, verändert werden muss. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.
Aber Klaus, da catch ich dich gleich mal und frag dich, was ist denn jetzt das zentrale gesellschaftliche Problem, was er adressiert? Und warum er auch das Buch schreibt und auch in Davos ja über Nachhaltigkeit und allem sich wirklich super anschaulich in Szene setzt. Aber was ist das gesellschaftliche zentrale Problem, was letzten Endes auch uns heute aus meiner Sicht dazu gebracht hat, dass wir uns das mal gemeinsam näher anschauen?
Ja, okay. Also wenn das jetzt das Buch im Zentrum stehen soll, moralische Ambition, dann sagt er, und ich glaube, da kann man ihm schon zustimmen, die wertvollste Ressource, die die Menschheit am meisten verschwendet, das ist das, was wir zwischen den Ohren haben, unser Brain, unsere Intelligenz und die gut gebildeten, gerade die gut gebildeten Menschen, arbeiten nicht an den großen Problemen, also sie setzen ihre Intelligenz eben nicht dafür ein, dass wir irgendwie eine bessere Welt bekommen, sondern sie gehen in Jobs, die nennt man dann Bullshit-Jobs, wo sie viel Geld verdienen, aber letztendlich mehr oder weniger sinnlose Dinge tun. Und jetzt kann man im Einzelnen streiten über die Beispiele, die dann da aufgeführt werden. Also nicht jeder Anwalt in einer Spitzenanwaltskanzlei, würde ich sagen, macht sinnlose Arbeit. Wo sie mich am meisten mitkriegen, ist tatsächlich die Werbung. Also dass wir unsere kreativsten Köpfe damit verschwenden, dass sie irgendwelche Spots für Schokoriegel oder Joghurt produzieren, anstatt für gesellschaftliche Probleme. Das finde ich tatsächlich eine unfassbare Verschwendung von Kreativität, von Intelligenz, von Bildung, von allem Möglichen.
Also es kann, man kann wirklich, so, wenn ich dich sprechen höre, sagen, dass es so um den Einsatz des persönlichen Talents und der persönlichen Ressource eigentlich geht, oder? Wofür setze ich die ein?
Genau, also er kommt erstmal über die gesellschaftliche Ebene, dass das gesellschaftlich ein Unsinn ist. Ich meine, wir bilden die Menschen ja auch mit Steuergeldern aus. Jedenfalls in Deutschland ist ja das Studium weitestgehend subventioniert, steuerfinanziert und umsonst. Und dann könnte man ja sagen, wenn eine Gesellschaft so viele Investitionen tätigt in die gute Ausbildung einer, ja, wieder der jungen Generation, und dann aber die falschen Anreize setzt, also dann aber sagt, ja, geh doch in eine Unternehmensberatung, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, bleibe ich mal bei der Werbung, dann werd doch irgendwie Kreativdirektor und bewirb irgendwie irgendeinen Kram, den es auch gäbe ohne diese Werbung, und damit kannst du dann dein Geld verdienen. Dass das nicht besonders schlau investiert ist, würde ich sagen, ja, ist eine Verschwendung von Ressourcen, da könnte man sinnvolleres mitmachen. Aber aufpassen, gleich höre ich auch auf, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie wieder eine DDR haben, in der der Staat dir vorschreibt, was du zu studieren hast, weil wir jetzt gerade Ingenieure brauchen, müssen jetzt alle irgendwie Maschinenbau studieren. Das ist sicherlich nicht die Intention, weder von mir noch von Breakman. Sondern vielleicht wirklich die Anreize anders zu setzen. Warum werden die Jobs, die wenig Purpose, Impact, gesellschaftlichen Mehrwert produzieren, so gut bezahlt? Ich wollte eigentlich aufhören und da kann ich ja gleich nochmal einen Punkt machen.
Eike, ich frage dich mal, siehst du es genauso, was Klaus gesagt hat?
Also was ich an dieser Überlegung interessant finde, ich habe das jetzt auch im vergangenen Semester in unserem Modul Innovations- und Transformationsmanagement mit unseren StudentInnen besprochen. Was ich spannend finde, ist, dass er wirklich an der Wurzel ansetzt. Das habe ich auch nie so in den Vordergrund gestellt. Aber er sagt im Grunde, ja, überleg dir genau, was du tust mit deiner Jobwahl. Und wir kommen ja so aus diesen Zeiten der New Economy, zumindest Klaus und ich haben diese Zeiten bewusst erlebt. Das ist ja mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert her, wo man irgendwie sagte, es ist tugendhaft, alle zwei Jahre woanders hin bei einem anderen Unternehmen, ansonsten bist du nicht sexy für den Arbeitsmarkt. Und es ist tugendhaft, dorthin zu gehen, wo das meiste Geld ist, wo du dich am schnellsten weiterentwickeln kannst, bla bla bla. Und was Breckmann eigentlich sagt, ist, überleg dir mal genau, wie es in unserer Realität aussieht und mach dir klar, dass deine Jobwahl möglicherweise eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens ist. Und du musst diese Entscheidung fällen in einer Zeit, wo du gerade so aus der Pubertät, oder in der Regel fällst du diese Entscheidung, wo du gerade so aus der Pubertät rauskommst, und überleg dir da genau, was du tust, und mach dir klar, dass du damit aber auch sehr viel verändern könntest und vielleicht sogar die Welt zu einem besseren Ort machen könntest. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also zumal wir mit uns, wenn wir mit den Studentinnen bei uns im MBA reden, die ja so eine Entscheidung getroffen haben, jetzt nicht ihre erste Jobwahl, aber im Job die Entscheidung getroffen haben, dass sie bestimmte Akzente setzen wollen. Und denen ist, glaube ich, die haben eine sehr starke intrinsische Motivation. Denen ist, glaube ich, klar, dass sie mit ihrem Job was verändern können. Und bei denen stellt sich auch heraus im Laufe des Studiums, dass sie wirklich auch was verändern wollen, bei den meisten zumindest.
Was ich da ganz klar bei euch beiden raushöre, das ist so eine gewisse Kritik an unserem heutigen Verständnis von Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr das mit mir teilt. Also im Buch lese ich es auf jeden Fall eindeutig so raus. Aber ihr kommt immer auch mit den Beispielen, die Studenten etc. Ich frage mal ganz provokativ, geht es hier hauptsächlich um Eliten, die sich diesen Luxus gönnen können und sich selber raussuchen, wo sie es hintreibt? Oder wie seht ihr das im Kontext der Gesellschaft?
Jein, das wird ihm tatsächlich von den Kritikern vorgeworfen, dass er sich jetzt an die Elite hauptsächlich wendet. Ich finde aber auch, also er belegt das ja auch mit Zahlen, ich habe sie nur ungefähr im Kopf, ich glaube 30% der AbsolventInnen von Harvard und anderen Elite-Unis landen in der Finanzbranche. Das ist natürlich genau das, warum ausgerechnet in der Finanzbranche. Ist das wirklich der Platz, wo man etwas Sinnvolles tut, oder ist das nicht einfach nur der Platz, wo man besonders viel Geld verdient? Und ich würde sagen, ja, wenn ich je besser ich ausgebildet wurde, desto größer ist vielleicht auch meine Verantwortung, was zurückzugeben. Das klingt jetzt auch ein bisschen moralisch, ja, weil das ist gut. Können wir vielleicht später nochmal reflektieren, ob das Moralisieren nicht vielleicht kontraproduktiv ist. Also ich habe mehr Wahlmöglichkeiten, je besser meine Stadt, meine Ausbildung und so weiter ist. Wenn ich weniger gute Möglichkeiten am Start hatte, bin ich vielleicht auch, habe ich weniger Wahlmöglichkeiten. Dann steht mir die Wahl zwischen Investmentbanking und Unternehmensberatung wahrscheinlich gar nicht offen. Insofern kann man schon sagen, wenden wir uns doch erstmal an die, die vielleicht den größeren Hebel haben, um was entweder Sinnloses oder Sinnvolles zu tun. Aber grundsätzlich gilt das natürlich für jeden, dass er oder sie sich fragen kann oder vielleicht auch fragen sollte, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und wie will ich gelebt haben? Und wer, was für ein Mensch will ich sein? Und dann haben wir so eine Parallele zu den Inner Development Goals, über die wir auch immer viel hier schon gesprochen haben oder die auch im Studium eine Rolle spielen. Diese innere Entwicklung, wie werde ich der ich sein möchte? Und dann muss das gar nicht so viel unbedingt damit zu tun haben, was gebe ich zurück an die Gesellschaft, sondern dann ist es eher eine persönliche Sache, womit will ich eigentlich mein Leben zugebracht haben? Mit irgendetwas, was zu mir passt und wovon ich doch irgendwie, dass ich einen Sinn darin sehe. So.
Ich glaube, ein wichtiger Hintergrund bei ihm ist, worum wir jetzt so die ganze Zeit so ein bisschen drumherum tanzen, dass es ja sowas wie dieses Optimismusparadox gibt. Also, dass wir gerade in den westlichen Gesellschaften uns, wenn wir befragt werden, immer so äußern, dass wir sagen, auf die Frage, wie gut geht es dem Land oder der Gesellschaft, ist ja dann auch so impliziert, dann sagen wir in der westlichen Gesellschaft schlecht in den letzten Jahren oder immer schlechter und sieht nicht gut aus. Und wenn wir gefragt werden, als Menschen in den westlichen Gesellschaften, wie geht es dir persönlich? Gibt es eine riesige, klafft das unglaublich auseinander? Sagen wir, es geht uns eigentlich gut. Es ist alles in Ordnung. Das ist ja der offensichtliche Punkt. Also wir haben ja auch darüber beim Thema Populismus Ostdeutschland schon gesprochen. Wenn die gefragt werden, wie findest du dein Leben? So, wie geht es dir persönlich? Sagen wir, mir geht es ganz gut. So, ne? Und sagen aber da diese Politik und der Staat, das ist ja alles so, das ist ja furchtbar. Und diese Diskrepanz, also dieses Paradox, dass es einem eigentlich relativ gut geht. Ich glaube, da will er so ein bisschen dran. Da fällt mir dann wieder auch Bregman so als diese Figur auf, die da am Wirtschaftsgipfel in Davos so ein bisschen wie so ein Guerilla-Marketeer rumspringt. Und da müssten wir in der Gesellschaft tatsächlich hin. Da wollen wir mit unserem MBA eigentlich auch hin, dass die Leute so reflektierter dann dadurch auch selbstbewusster werden und sich klar machen, dass sie eigentlich was verändern können. Und wir haben hier eine Diskussion, gerade in Deutschland, belegen immer wieder Zahlen, dass das so ein bisschen dieses Gefühl kassiert, das, was da außen in der Realität passiert, da können wir nicht, das ist mittlerweile alles chaotisch und da können wir eigentlich nicht sehr viel machen. Und das glaube ich nicht. Und das glaubt Bregman auch nicht.
Das erinnerte mich gerade an die Folge, die wir davor hatten mit der Gina Strecker, ja, wo es um die Zukunft ging. Also das, was Eike sagt, es ist ja nicht nur die Frage, wie geht's mir heute und wie geht's den anderen heute? Diese Diskrepanz, ja, die gibt es, aber die gibt es ja vor allem mit dem Blick in die Zukunft. Was erwarte ich denn, wie es in den nächsten Jahren weitergeht? Und wenn da dann die Mehrheit sagt, oh Gottes Willen, es wird alles ganz fürchterlich werden. Und dann könnte man eben sagen, naja, das liegt aber auch ein bisschen an dem, was die Menschen heute tun und was sie denken und wie sie auf die Zukunft blicken. Und wenn wir da anders drauf blicken würden und dann auch davon ausgehen, wie dann jetzt eben Bregman auch sagt, jeder Einzelne kann eben natürlich auch was verändern. Und dann braucht es aber diesen Optimismus, es braucht vielleicht auch Mut und es braucht diese Ambition, die moralisch oder nicht, die Ambition zu sagen, ich kann einen Unterschied machen. Selbstwirksamkeit, auch als ein der Inner Development Goals. Und er trifft, glaube ich, auch einen Punkt und deswegen haben wir das auch so schnell irgendwie zum Thema beschlossen. Aktuelle Umfrage hat gezeigt, immer weniger Leute in Deutschland suchen den Sinn in ihrem Job und die Zeit hat daraus den Titel gemacht, liegt der Sinn des Lebens im Feierabend? Und genau dagegen, gegen diesen Rückzug ins Private angesichts der ganzen Krisen, die da um uns rum sind, kann man das vielleicht verstehen, dass man sagt, komm, lass mich doch in Ruhe mit allem. Ja, ich bleibe auf meinem Sofa und streame was weiß ich was für Serien. Oder eben, nee, jetzt genau eben nicht. Den Sinn des Lebens wirst du nicht im Feierabend finden. Vielleicht auch einen kleinen privaten Sinn, aber mit den vielen, vielen tausend Stunden, jedes Jahr verbringen wir 1800 Stunden im Job, im Durchschnitt. Da kannst du den Unterschied machen. Da kannst du viel mehr für dich selbst Sinn finden, aber eben auch natürlich gesellschaftlich was verändern. Viel mehr zum Beispiel, als sich, was auch okay ist, aber vielleicht weniger wirksam, zu sagen, ja, wenn ich jetzt weniger Auto fahre oder weniger Fleisch esse oder womöglich ganz vegetarisch lebe und nicht mehr in Urlaub fliege, dann habe ich irgendwie mit meinem CO2-Fußabdruck ein besseres Leben und mehr Sinn und einen Unterschied gemacht. Ja, minimal, minimal. Aber sich 40 Jahre lang beruflich für eine NGO einzusetzen, macht sicherlich einen Unterschied. Ja.
Also man kann sagen, dieses Spannungsverhältnis zwischen den eigenen individuellen Zielen und der Motivation, die man vielleicht auch teilweise im klassischen Sinne nutzt, mit viel Geld verdienen, das und das erreichen, in Kombination und der Brücke zur Gesellschaft und der gesellschaftlichen Verantwortung, das ist so ein Thema, wo gerade jeder gefragt ist und sich selber nochmal zu überprüfen und auch zu überlegen, wir sprechen alle immer von Purpose oder viele sprechen von Purpose, von Impact und ich will das, was ich tue, soll einen größeren Nutzen haben. Das mal für sich näher zu durchleuchten, da ist gerade ein wertvoller Zeitpunkt, vor allem auch in solchen Zeiten, wie wir gerade haben, multiple Krisen. Und du hast es gesagt, ich habe es gesagt, Wirksamkeit ist da ein wichtiges Stichwort. Lasst uns da mal näher eintauchen. Das sind ja gute Absichten. Und warum legen wir so viel Wert auf Wirksamkeit? Und wo liegt vielleicht auch die Gefahr?
Also Gefahren sehe ich jetzt, das ist so ein bisschen die Diskussion, die über Bregman gelaufen ist, wenn ich das richtig überschaue. Dass er eine Elitentheorie bastelt. Und wir wissen ja, dass die Populisten, die das den Begriff Elite so ein bisschen vor sich hertragen, sie wollen ja selbst Elite werden. Aber nee, das ist, glaube ich, geht völlig, völlig in die falsche Richtung. Was er will, ist, dass man sich tatsächlich selbst klar macht. Das setzt natürlich ein Maß an Selbstreflektiertheit voraus, dass er sich klar macht, was man mit seinem eigenen Leben anfangen will. Und er sagt ja auch so etwas wie, dass das Impact oder Wirksamkeit wichtiger ist als moralische Reinheit. Also macht doch mal und probier doch mal und guck doch mal und sitz nicht nur in deinem Studierzimmer, sondern geh raus Und er negiert aber überhaupt nicht, dass Macht und Institutionen da große Themen sind, mit denen wir, die sozusagen bei der Frage, wie kann ich denn wirklich was bewirken oder was verändern, wirklich wichtig werden. Also es ist nicht so, wie ich es in der Kritik teilweise nachgelesen habe, dass da so eine individualistische Elitentheorie gesponnen werden soll. Da wäre er, glaube ich, völlig falsch verstanden worden. Also weil Leute so gegen ihn argumentierten, ja, und da muss man doch gucken und nicht jeder will die Gesellschaft verändern und das überfordert doch auch Leute und da droht der Burnout. Das ist doch Quatsch. Also wir könnten ja mal so, wenn wir über Zukunft der Arbeitswelten reden, da reden wir doch auch gerne über Arbeitswelten, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, dass sie mit besseren Jobs mehr für sich tun können und für die Gesellschaft tun können. Das ist ja der Anreiz von Arbeit in vielen Bereichen. Und in vielen Bereichen ist das Stichwort Bullshit-Jobs, geht es aber einfach nicht. Leute fühlen sich häufig ja auch unterfordert mit vielem.
Ja, also da war es genau das, was du gesagt hast mit diesen Eliten. Da hatte ich vorher auch schon mal kurz drauf hinsteuern wollen, weil das war ja ein wesentlicher Kritikpunkt, wo der laut wurde. Da brauchen wir, glaube ich, nicht noch tiefer eintauchen. Ich finde es ganz spannend, anhand der historischen Beispiele, die er gebracht hat, haben sich ja auch so Typen unterschiedliche abgeleitet. Wie kann ich wirksam in der heutigen Zeit sein? Im Kontext mit mir selber, du hast gesagt, Klaus, der Sinn des Lebens, was wünsche ich mir, aber was ist da draußen auch gebraucht und gefragt und womit kann ich beeinflussen? Und da waren ja unterschiedliche Ansätze. Ich fand den einen, der noch so prägnant, einfach mal Dinge nicht zu machen, kein Fleisch zu essen zum Beispiel, alles schön und gut, aber es gehört irgendwo mehr dazu. Und Wirksamkeit messbar, greifbar machen, das ist für mich auch ein elementarer Punkt, dass wir nicht nur drüber reden, sondern wirklich Fakten schaffen. Wie seht ihr denn das? Wie kann das gewährleistet werden?
Ja, da kommt er in die Nähe dieser Initiative, die da heißt Effektiver Altruismus. Ne? Also und die ist auch wieder von der Ursprungsidee erstmal nicht verkehrt. Aber wie bei so vielen Ideen, wenn man sie dann ins Extreme durchdekliniert, wird sie halt irgendwann auch sehr seltsam bis pervers. Also Altruismus Gutes tun, aber das eben möglichst effektiv. Also es ist völlig in Ordnung, erstmal zu sagen, okay, ich habe im Jahr, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach, ich will 100 Euro spenden, ob im Jahr oder im Monat oder jeden Tag. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, gebe ich das jetzt irgendwie in der Kirche in den Klingelbeutel oder wo spende ich das Geld hin? Und dann kann man untersuchen und quantifizieren und messen, wo bringt der einzelne Euro am meisten Gutes hervor. Also wenn man Menschenleben retten will, dann ist es besonders sinnvoll, dass man die 100 Euro jetzt nicht hier einem Obdachlosen gibt, sondern dass man damit irgendwie die Malaria bekämpft, irgendwo im globalen Süden. So, dann kann man das aber so weit übersteigern und übertreiben, bis man irgendwann sagt, ja gut, dann muss ich erstmal einen Job annehmen, der so gut bezahlt ist, dass ich übertreibe jetzt vielleicht, dass ich im Jahr 1 Million oder 10 Millionen Dollar verdiene, denn dann kann ich davon ja 9 Millionen Dollar jedes Jahr spenden und damit noch viel mehr Menschenleben retten. So, das heißt, ich werde erstmal Investmentbanker, um möglichst effektiv Menschen in der dritten Welt zu helfen. Das ist nicht ganz verkehrt, weil ich bin vielleicht nicht gut da drin, im Südsudan Schulen zu bauen. Da kann ich was anderes besser und das ist dann nicht effektiv, wenn ich sage, ich gehe als Entwicklungshelfer irgendwo hin und versuche da mit meinen bescheidenen handwerklichen Möglichkeiten was zu machen. Trotzdem ahnt man natürlich schon, dass der Umweg übers Investmentbanking nicht das ist, was Bregman vorschwebt und auch wahrscheinlich viele sagen würden, ach komm, das funktioniert doch so am Ende auch nicht.
Ja, wenn die Herangehensweise, die Denkweise von jemandem so ist, finde ich es gar nicht so verkehrt, ganz ehrlich. Nur ich glaube nicht, dass wir gerade in dem Berufsfeld so eine Denkweise, auch in puncto Wirksamkeit, darüber sprechen wir ja gerade, so häufig vorfinden.
Das gibt ein Beispiel. Dieser verrückte Finanzexperte Bankman Fried, der Milliarden in den Sand gesetzt hat, der bezeichnet sich ja so als so ein Altruist, ne? Der dadurch, dass er aus dem Finanzsystem versucht rauszuholen, was rauszuholen ist, und dabei einen riesigen Betrug veranstaltet. Der war offensichtlich oder angeblich, nicht offensichtlich, angeblich getrieben davon, dass er altruistisch handeln wollte. Also er wollte durch seine enormen Spezialkompetenzen im Finanzbereich, wollte er so viel Geld zur Seite schaffen, dass er damit irgendwelche altruistischen Projekte losschießen konnte. Aber es ist grandios gescheitert und hat sich eher als eine zerstörerische Aktion, also Impact vor Augen, aber dann doch eher eine zerstörerische Aktion. Und ich glaube, er sitzt jetzt noch hinter Gittern.
Diese Formulierung der Bullshit-Jobs, die ist ja nicht von Brakeman, sondern von Graeber schon viel früher thematisiert worden. Und der hat das auch letztendlich zugespitzt und hat gesagt, die Leute werden so gut bezahlt als Ausgleich, als Schadensersatz quasi dafür, dass sie völlig sinnlose Dinge tun und dass es ihnen eigentlich auch klar ist, dass sie ihr Leben mit einer völlig sinnlosen Tätigkeit zubringen. Und dann sind die Investmentbanker und die Anwälte und so weiter gefallen. Also falls uns da draußen irgendwelche Investmentbanker zuhören, jetzt nicht persönlich nehmen. Aber es ist halt tatsächlich das System, das in seiner inneren Logik dazu führt. Also wenn zwei Investmentbanker eine Fusion einfädeln und dann fusionieren zwei Unternehmen und dieser Deal bringt ihren jeweiligen Bankhäusern 100 Millionen Marge, Gage, dann sagt dieses Investmenthaus: Super Joe, wie du das gemacht hast, wir haben mit diesem Deal 100 Millionen verdient, du kriegst davon 10%. Dann wird jeder sagen, ja klar, der hat 100 Millionen verdient, da kriegt er 10%. Dann hat er in diesem einen Jahr mit diesem einen Deal 10 Millionen Dollar verdient. So, dass diese Anreizsysteme, da kann natürlich ein Krankenpfleger, den kannst du lange bezahlen, bis er 10 Millionen bekommt, wahrscheinlich nie in seinem Leben, dass diese Anreizsysteme nach der Logik, was viel Wertschöpfung bringt, wird auch gut bezahlt, in sich schlüssig ist, aber natürlich genau die Anreize setzt, dass man sich fragt, ja, und was hat das jetzt der Gesellschaft gebracht, dass diese zwei Unternehmen jetzt fusioniert sind und der nächste, okay, ich mach's kurz, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das lässt sich wahrscheinlich innerhalb unserer kapitalistischen Logik kaum ändern. Ja? Mhm. Die eigentlich wertvollen Jobs, also die nützlichen, sinnvollen Jobs schaffen kaum Wertschöpfung, wenn man sie rein marktlogisch betrachtet. Dann ist halt der Altenpfleger, ja, der kann keine 100 Millionen Wertschöpfung im Jahr erzielen, so wie der Investmentbanker, weil das halt so nicht bewertet wird.
Was ich sehe, ist diese historischen Beispiele, die da wirklich zu Genüge in dem Buch auch sich vorfinden, die beschäftigen uns richtig auch immer in Verbindung mit Realismus, ja. Und ich wäre enttäuscht, wenn wir jetzt in unserer Konstellation nicht auch über Nachhaltigkeit da sprechen würden, weil ich finde, das Buch passt da auch ganz gut mit all seinen Key Messages. Und da halt auch die Frage an euch: Wie passt es zusammen? Moralische Ambition in Verbindung mit Nachhaltigkeit, da würde ich auch mal gern bei euch noch reinhören. Was pickt ihr da für euch raus?
Also ich habe diese, wenn du heute Leuten mit dem Begriff Moral kommst, dann rennen die alle weg, weil sie haben Angst vor dem Begriff Wokeness. Und das, was ja eigentlich gar kein negativer Begriff ist, aber was meines Erachtens diese Überlegung von Brakeman wirklich nachhaltig macht, da müsste man eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und das in eine Richtung zu gehen, zu fragen, wer soll das denn umsetzen? Ist das ein Individuum oder ist es ein Wir? Und ich glaube, Brakeman würde mir da recht geben, wenn ich sage, es muss auch ein Wir sein. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir irgendwo hingehen, uns vergesellschaften. Oder wenn wir was ganz Neues machen wollen, müssen wir eine neue Partei gründen oder was auch immer. Jedenfalls brauchen wir sowas, damit es nachhaltig wird, so etwas wie eine moralisch motivierte Bewegung von Menschen, also von mehreren, habe ich das Gefühl. Und das wäre so ein wichtiger Ansatz. Die Beispiele, die wir alle selbst vor Augen haben, Umweltbewegung, Feminismus, Abschaffung der Sklaverei, da geht Brakeman auch drauf ein, an mehreren Stellen, in mehreren Büchern. Das hat alles darüber funktioniert, dass irgendwann jemand aufgestanden ist, dass der irgendwas getan hat. Brakeman sagt ja, die Sklaverei wurde vor allen Dingen auch von 10 Geldgebern, die sagten, das machen wir nicht mehr, wurde die Sklaverei abgeschafft. Also dass der Einzelner erkennt, dass er etwas tun kann, dass er etwas verändern kann. Deswegen spricht er auch mit Bregman immer gerne Milliardäre an, sagt, die Hälfte von deinem Geld könntest du könntest was ganz anderes. Es gibt schöne Talkshow-Szenen, wo er das mit Milliardären macht, tatsächlich. Aber es geht auch darum, dass wir dass man dann eine Bewegung gründet, mit mehreren Leuten Ökosysteme baut, weil auch die Themen, die wir zu bearbeiten haben, sagt Bregman, das meiste, worüber wir wirklich ernsthaft reden müssen, ist bewältigbar, aber die Themen schon auch schwierig sind. Klimawandel, Pandemien, Kriege, Populismus und so weiter und so fort. Aber dafür braucht es ein Wir. Und dann können wir das, was ich lieber moralisch motivierte Menschen nennen möchte. Also dann haben wir eine Ambition, ist im Kollektiv zu schaffen. Und das kann jeder tun. Jeder kann in eine Partei eintreten, jeder kann im Stadtteil irgendwas tun und kann gucken, was er daraus macht.
Also es geht bei Nachhaltigkeit um Systeme, um Regularien etc. Aber worüber du sprichst, das ist die innere Haltung, die Inner Development Goals, die werden ja auch thematisiert. Welche werden denn da eurer Meinung nach besonders angesprochen dann in dem Kontext? Was braucht's zum Thema innere Haltung, die berühmten Inner Development Goals?
Ja, ich glaube, wir reden gerade über sowas wie diesen, ja, nennen wir es moralischen Kompass oder Wertekompass. Also woran richte ich mich, mein Leben, meine Vorstellungen, mein Wählerverhalten, alles Mögliche aus? Habe ich so einen Kompass, der mir sagt, was ist tendenziell richtig und was ist falsch? Und ich hänge aber noch ein bisschen an dem, was Eike gerade auch sagte. Genau diese Stichpunkte habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Wort Moral, genauso wie die Gutmenschen und eben die Wokeness, dass diese ursprünglich sehr, sehr ehrenwerten Begriffe jetzt negativ konnotiert werden, in den Dreck gezogen werden, dass die Leute sagen, lass mich doch in Ruhe mit deiner Wokeness und mit deinem Moral-Dings und diesem. Und da jetzt ein Buch rauszuhauen mit dem Titel Moral Ambition, das muss man dann sagen, hat Bregman schon auch den Mut, sich da hinzustellen als Gutmensch. Und er hat wahrscheinlich auch wieder das Momentum, dass er gemerkt hat, hier ist gerade in den Gesellschaften was total Schräges unterwegs. Es kippt irgendwie etwas vom vielleicht teilweise Übertriebenen. Ja, es mag die eine oder andere Wokeness- und Gender-Debatte übers Ziel hinausgeschossen sein. Und dann trotzdem kann man eigentlich nicht verstehen, warum das jetzt plötzlich so ins Gegenteil kippt. Und ich hänge auch noch ein bisschen bei der Frage der Wirksamkeit, auch mit deiner Frage nach der Nachhaltigkeit. Was soll ich denn machen gegen die Klimakrise? Wir haben, weiß ich nicht. Also da hat sich dann eine Greta Thunberg mal freitags, hat sie die Schule bestreikt und hat sich da auf die Straße gesetzt und hat eine Millionenbewegung ins Leben gerufen. Da könnte man sagen, wow, das war aber jetzt mal wirksam. Ob davon jetzt noch viel wirksam ist, aber erstmal, ja, sie hatte nichts und hat das einfach gemacht, ohne sich wahrscheinlich groß zu fragen, was kann denn daraus werden? Gut, und dann hat man aber festgestellt, ja, aber das hat die Politik jetzt nur bedingt irgendwie. Ja, also verbal haben sie sich darauf eingelassen, waren sie aufgeschlossen, aber faktisch haben sie auch nicht wirklich was unternommen. Und dann kommen die Nächsten daher und sagen, gut, jetzt klebe ich mich halt auf die Straße. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Oder ich werfe irgendwie Suppen auf Gemälde im Museum. Also aus einer Verzweiflung heraus einfach zu sagen, aber ich muss doch irgendwas machen und ich weiß noch nicht, ob es was bringt, aber ich probiere es. Also die haben erstmal meine Sympathie, auch wenn man hinterher sagt, haben sie ja dann auch selber eingesehen, die Klimakleber, dass das vielleicht nicht der Weg zum Erfolg ist. Aber das kannst du ja erst wissen, wenn du es mal ausprobiert hast. Und das ist, glaube ich, diese Frage der Ambition. Ich will tatsächlich mit meinem Leben irgendwas so machen. Ich will es zumindest probiert haben. Ne, was Eike vorhin auch schon mal sagte, nicht so intellektuell, nur man müsste mal und könnte mal und theoretisch wäre es aber jetzt wichtig, einfach mal machen.
Also Karl Marx hat ja gesagt, ich muss das jetzt einfach hier loswerden, dieses Zitat. Ging mir die ganze Zeit durch den Kopf.
Der Platzius.
Karl Marx hat ja bekanntlich im 19. Jahrhundert gesagt, die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. das war sozusagen das Programm von Karl Marx, auch infiltriert ein bisschen aus dieser eher pragmatischen Philosophie der Angelsachsen, sagte er, ja, es ist ja schön im Idealismus, dass man alles interpretiert, aber eigentlich kommt es darauf an, die Welt zu verändern.
Also diese moralische Ambition ist ja auch so eine innere Übersetzungsleistung mit den anschaulichen Beispielen, die du gerade gebracht hast, Klaus. Ja, da hapert's, oder ich kann einfach nur den Appell rausgeben, dass sich mal selbstreflektierend kritisch selber anzugucken und zu schauen, wo finde ich mich da mit all meinen Werten und Einstellungen? Wie agiere ich und was setze ich tatsächlich auch in meinem Alltag in die Tat um und wofür stehe ich dann auch dadurch? Das finde ich sehr spannend, wertvoll und sag auch zu mir selber gerne mehr davon, mir ja. Und am Ende bleibt ja so noch eine Frage, wenn ich auch auf die Uhr schaue, so ganz viel Zeit haben wir nicht, dieses Thema Heldinnen oder Systeme. Heldinnen oder Systeme, um korrekt zu bleiben. Was brauchen wir denn jetzt? Brauchen wir bessere Strukturen? Die werden immer wieder eingefordert. Oder sind es noch mehr moralische Ambitionierte? Ist es eine provokative Frage? Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Im Hinblick auf die Zukunft auch.
Also eine Veränderung der Systeme und der Strukturen brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir nicht weitermachen wollen wie bisher. Das ist, glaube ich, unstrittig. Vielleicht ist es aber nicht das Entweder-Oder, vielleicht brauchen wir beides. Ja, ich habe ja schon auch gesagt, also ich habe immer meine Bedenken, dass moralische Appelle im Zweifel gerade im System Wirtschaft vermutlich die falsche Sprache sind. Auf dem Ohr sind wirtschaftliche Akteure tendenziell taub. Das, ja, in einer Aktionärsversammlung sich hinzusetzen und zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie das Geld moralisch verdienen, ich glaube, das ist nicht der richtige Ton. Auf der anderen Ebene, also zu sagen, wofür lohnt es sich zu leben, dieses jeder sich selber das fragt, finde ich natürlich mehr als sinnvoll und berechtigt. Ich tue das im Übrigen auch ständig eigentlich immer wieder. Also ich habe mal eine große Änderung vor über 20 Jahren gemacht, aus einem mehr oder weniger Bullshit-Job dann zu dieser Professur an die Hochschule zu wechseln für deutlich weniger Geld, aber es hat sich keine Sekunde irgendwie falsch angefühlt und ich frage mich trotzdem jedes Mal, jedes Semester wieder, was machst du da eigentlich? Ja, bringt das denn was? Hast du da einen Hebel? Sagen wir mal, wenn 200 Studis vielleicht im Semester mich hören und ich was mit denen mache, vielleicht sind 20% von denen, bei denen das irgendwas bewirkt und die dann sagen, oh, da habe ich so ja tatsächlich noch nie drauf geguckt und jetzt denke ich ein bisschen anders. Ja, dann ist das immerhin ein Faktor größer 1. Aber klar könnte ich mir auch sagen, vielleicht solltest du lieber irgendwas anderes machen, wo du einen größeren Wirkungsgrad hast. Keine Ahnung, was das sein kann, aber immer wieder mal sich zu fragen, ist das, was du da machst, eigentlich das einzig Richtige und das Beste? Finde ich, schadet nie.
Also Optionen offen halten, ne? Wenn wir jetzt nochmal so über Berufswahl reden und sich in Frage stellen und sich klar machen, dass eigentlich in einer freien Gesellschaft es immer auch andere Optionen gibt, sich das genau überlegen. Und es gibt Möglichkeiten der Fortbildung in diese Richtung, was wir ja auch tun. Insofern reden wir hier eigentlich ja auch über Themen, die uns oder spricht Bregman uns an, aber wir reden ja über Sachen, die wir selbst versuchen umzusetzen. Wir versuchen Leuten zu helfen, tatsächlich vielleicht so in ihrem Karriereweg nochmal eine andere Richtung einzuschlagen. Wir versuchen sie nachdenklich zu machen, wir versuchen sie zu inspirieren, zu irritieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir das nach wie vor machen.
Ja.
Dann lasst uns doch damit abschließen. Wir haben, glaube ich, heute und auch im Buch weniger jetzt Antworten gefunden, wenn ich das auch so in den letzten 2 Minuten nochmal Revue passieren lassen darf, sondern ja, was hinterlässt heute unser Podcast und aber auch das Buch? Es geht eher um eine Frage, würde ich behaupten, eine Orientierungsfrage. Und zwar nicht geht es darum, bin ich ein guter Mensch, sich zu hinterfragen, sondern wofür setze ich meine Zeit, die ich habe, meine Ressource, meine Energie und auch meine vorhandenen Kompetenzen ein und vielleicht auch mit wem gemeinsam, um da draußen in der Welt auch eine größere Rolle zu spielen. Würdet ihr das unterstreichen, diesen Abschluss und mir zustimmen.
Absolut, also rausgehen in die Welt. Und deswegen habe ich hier gerade nochmal mit den Hufen gescharrt. Ich habe in einem schönen Text von Desiree Schneider 5 Gründe, warum wir glauben, dass alles schlechter wird, obwohl es uns gut geht. In Perspective Daily habe ich einen schönen Satz ein paar Sätze aufgeschnappt, die genau das bestätigen. Also sie sagt am Schluss, es geht nicht darum, die Welt schön zu reden, sondern sie realistisch zu sehen. Wir müssen erkennen, dass das, was wir über die Welt und andere Menschen zu wissen glauben, oft so nicht stimmt. Dafür brauchen wir mehr Austausch. Es erinnert uns daran, dass Veränderung dort beginnt, wo Menschen ins Handeln kommen, gemeinsam ins Handeln kommen, das sagt sie. Also wir haben uns heute hier nicht hingesetzt, um die rosarote Brille aufzusetzen, aber wir glauben an die Veränderbarkeit des Menschen, wir glauben nach wie vor an den Fortschritt, was immer schwieriger ist, und wir glauben aber, dass wir das im Kollektiv, böses Wort, ne, aber dass wir das gemeinsam machen müssen. Und das ist das, was ich gerne auch so als Botschaft unseres Gesprächs sehen würde.
Danke, Eike, dass du nochmal nachgelegt hast. Also unsere Einladung zur Veränderung, vielleicht auch zur Neuausrichtung, die steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch beide, dass ihr wieder mit am Start wart. Und ich freue mich schon auf weitere Sessions mit euch. Tschüss.
Bis dann. Ja, ciao.
Tschüss.